This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt.
Alle Zeit der Welt.
Ja, herzlich willkommen zurück. Heute bei Alle Zeit der Welt wird es um Science Fiction gehen, um Literatur, um Verschwörungsglauben, um Androiden und die Zukunft, in der wir heute leben. Also die Zukunft aus der Perspektive der 50er Jahre, in der wir heute leben vielleicht. Benny, du bist unser Gast heute und unser Literaturexperte. Worum geht's denn heute?
Das stimmt, hallo. Wir reden heute über Philip K. Dick, den man, ja, man kann ihn als Visionär bezeichnen, man kann ihn als Wegbereiter, als einflussreichen Sci-Fi-Autoren sehen, als Prophet auch vielleicht. Und ich glaube, für den Podcast gibt er viel her, weil der eben genau in eine spannende Zeit reinpasst, von den 50ern bis über die 70er, also kalte Kriegszeit, Paranoia, Überwachung, Drogen, Gegenkultur und dann halt auch irgendwann sehr, sehr spirituell und religiös unterwegs war und abgefahrene Konzepte hatte zu Realität und Identität und Zeit. Genau.
Ja, super spannend. Ich bin sehr gespannt auch heute, vor allem, weil ich selber, glaube ich, noch kein einziges Buch von Philip K. Dick gelesen habe. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass du da bist und all diese Bücher für uns quasi die letzten 10 Jahre wahrscheinlich gelesen hast, nur um das heute den Hörerinnen von unserem Podcast zu präsentieren. Ja, weil dafür hätte ich jetzt tatsächlich keine Zeit gehabt, glaube ich, die alles zu pumpen noch kurzfristig. Mimi, was ist denn dein Bezug zu Philip K. Dick?
Ich muss auch leider gestehen, dass ich noch kein Buch von ihm gelesen habe. Ich habe irgendeins zu Hause rumliegen, mir fällt gerade der Titel nicht ein. Ich habe irgendwie das Bild von Schafen im Kopf.
Yeah.
Aber ich muss sagen,
Android Stream of Electric Sheep, das ist das, was dann zu Blade Runner verfilmt wurde.
Es liegt aber leider noch ungelesen in meinem Schrank. Also muss ich unbedingt wahrscheinlich jetzt mal nach dem Podcast, wenn du uns allen eine richtig Lust drauf machst, Philip K. Dick mal in die Hand zu nehmen und zu lesen, muss ich es mal auf jeden Fall wieder auskramen. Aber freut mich umso mehr, dass du uns heute eine ganze Menge über Dick erzählen kannst. Und ich freue mich schon, mich jetzt berieseln zu lassen und eine ganze Menge zu lernen. Also hallo Benny auf meiner Seite.
Ich würde einfach erstmal so ein paar Biografiedaten abreißen, dass man sich so ein Bild machen kann von dem Mann. Der ist am 16.12.28 in Chicago geboren. Hat aber den Großteil seines Lebens eben an der Westküste verbracht, in San Francisco und Santa Ana und Kalifornien. Und ist 82 dann dort gestorben. Also diese Jahreszahlen sind quasi umgekehrt. 28 ist er geboren, 82 gestorben.
Das kann man sich gut merken.
Das kann man sich gut merken und das trägt auch schon dazu bei, zu dem Mythos allein. So, als ob es irgendwie
gesehen war. Ganz kurz, dann ist er quasi gestorben, bevor der erste Blade Runner-Film rauskam.
Genau, er war noch ein bisschen involviert in die Arbeiten mit
Ridley Scott.
Ridley Scott, genau, danke. Und war am Anfang skeptisch. Er hatte da auch, glaube ich, ganz viel zu beanstanden, was ihm nicht gefallen hat in der ursprünglichen Fassung, weil es eben doch keine 1:1-Adaption ist vom Buch und von der Thematik, so wie er sich das vorgestellt hat. Und dann irgendwann war er fein damit, aber hat es dann nicht mehr mitbekommen, weil er einen Schlaganfall erlitten hat und, glaube ich, erst nicht ins Krankenhaus gehen wollte und dann war es quasi zu spät und ist dann daran gestorben.
Genau. Und warum er vielleicht nicht ins Krankenhaus gehen wollte, werden wir heute noch ein bisschen genauer erörtern, wenn wir uns den Charakter von dem lieben Philip K. Dick genauer anschauen, schätze ich, ne?
Ja, genau. Also er ist kein Einzelkind gewesen. Er hatte eine Zwillingsschwester, Jane. Und die ist 6 Wochen nach ihm gestorben oder 6 Wochen vor ihm, also kurz danach. Und er hat das relativ spät erst erfahren von seinen Eltern. Das hat halt zu einem ziemlich problematischen Verhältnis geführt. Hat denen auch unterschwellig die Schuld gegeben dafür. Und
wie, die ist nach seiner Geburt gestorben, oder wie? Ich habe es gerade nicht verstanden. Also, oder genau. Nach seinem Tod.
Jetzt genau, war. Also, genau, sie ist sechs Wochen nach deren Geburt, also kurz nachdem die geboren worden sind, ist
sie. Ach, sie waren Zwillinge.
Genau, Zwillingsschwester.
Ah, jetzt, sorry. Also, es war seine Zwillingsschwester, die sind zusammen geboren und dann hat die Zwillingsschwester nicht überlebt. Er ist der überlebende Zwilling quasi.
Genau.
Okay.
Genau, das hat er spät rausgefunden und hatte irgendwie immer das Gefühl, dass die ihm fehlt, um komplett zu sein. Also er hat die irgendwie vermisst, obwohl er die nie kennenlernen konnte. Und das ist ein wiederkehrendes Motiv in seinen Büchern. Also es gibt immer irgendwie eine dunkelhaarige, mysteriöse Frau, die seine Zwillingsschwester repräsentiert. Er ist dann irgendwann an die University of California in Berkeley gegangen, aber nur von September bis November 1949, weil er unter Angstzuständen gelitten hat. Also er war generell kein wirklich sozialer Mensch. Der hat, ja, er hat keine Diagnose bekommen irgendwie, dass er, weiß ich nicht, Soziophobie hatte oder autistisches Spektrum oder irgendwas, aber er ist auf jeden Fall mit Leuten nicht klargekommen. Er war ein sehr eigensinniger Mensch. Er hat das dann abgebrochen und hat dann aber trotzdem weiter Recherchen betrieben und weiter studiert quasi für sich selber. Ich habe hier so ein Buch, Philip K. Dick, The Last Interviews, und da sagt er eben, dass er seinen Studierendenstatus eingetauscht hat gegen eine Bibliothekskarte und hat einfach die Sachen weitergelesen, die in den Kursen behandelt haben, hat sie dann aber einfach mit niemandem diskutieren können, sondern hat sich quasi extrem viel selber angelesen, wahnsinnig viele verschiedene Felder, also zwischen Germanistik und Geschichte und Philosophie hat er eigentlich alles Mögliche gelesen, ganz viele religiöse, theologische Texte. Das hat dann eben auch dazu beigetragen, zu den Geschichten, über die er geschrieben hat.
Ja, da so ein junger Mann, der ein bisschen sozialphob ist, aber gleichzeitig extrem versucht, sich die Welt quasi durch Bücher zu erklären. Wenn Menschen nicht so klarkommt und noch kein Internet hat, dann ist die Bibliothek natürlich der Ort, wo man in die Köpfe von anderen Leuten und anderen, ne, hineinkommt, ohne sich mit ihnen unterhalten zu müssen.
Genau. Also in einer Doku, die ich für den Podcast gesehen habe, sagt sein Therapeut Barry Spatz, dass er nicht den diagnostischen Regeln entsprochen hat. Er hatte einfach von allem irgendwas. So, alle Boxen getickt quasi.
Eine bunte Mischung.
Richtig. So, egal, wo du hingreifst, irgendwo ist was kaputt.
ITD-Potpourri.
Richtig. Ja, naja, und er hat sich halt viel aus der Gesellschaft zurückgezogen und also Schreiben hat ihm dann quasi geholfen, aus Sachen Sinn zu machen und zurechtzukommen. Also darüber hatte er Kontrolle, über alles andere nicht.
Ja, dann. Ja, wir hatten in der letzten Folge zur Freimaurerei auch so kurz drüber geredet, dass ja Geschichte auch für uns so ein bisschen so eine Sinnsuche ist und dieser Podcast auch ein bisschen unser persönliches Coping mit den vielen wahnsinnigen Ideen, die so in der Geschichte die so rumtaumeln, auf die man so stößt, wo man sich fragt, wo kommt denn das her und warum gibt es denn solche Gedanken oder was ist denn, ne, wo kommt denn diese Ideologie her?
Ja.
Und es freut mich immer und es ist immer beruhigend bei Schriftstellern, wenn man denn ihre Bücher liest, einen Eindruck zu haben, da passiert sowas auch. Also gerade im Science-Fiction-Bereich ist ja quasi, was die Geschichte nach hinten gewandt ist, ist der Science-Fiction-Blick so ein bisschen nach vorne. Aber in beiden Fällen versucht man sich seine Gegenwart zu erklären. Also die 1000 Bücher über den Fall von Rom sagen immer mehr über die Zeit aus, in der sie geschrieben wurden, wie über den Fall von Rom. Und genauso ist es auch bei Sci-Fi.
Ja. Es ist witzig, dass du es sagst, weil das Römische Reich kommt auch nochmal vor. Ist ja mittlerweile so ein Meme, wie oft denken Männer ans Römische Reich. Und wir werden gleich feststellen, Philip K. Dick hat auch sehr oft ans Römische Reich gedacht. genau.
Wie oft ist es bei euch denn so?
Durch den Podcast jetzt öfter tatsächlich. Mit der Recherche denke ich öfter mal dran.
Ja, mein Twitter-Account ist leider voll von römischen Updates und Memes über die Römer. Von daher denke ich schon relativ oft auch ans Römische Reich. Aber ich muss sagen, nur ans Römische Reich zu denken, ist auch ein bisschen eingegrenzt. Kommt drauf an, ich glaube, der Philip K. Dick hat einen ganz guten Grund dafür gehabt, warum er so fixiert war dann aufs Römische Reich. Ich würde sagen, so an die Antike generell denke ich schon sehr, sehr oft. Also ich denke schon mindestens ein-, zweimal am Tag an die Antike, aber genau.
Nur so ein kleines Guilty Pleasure.
Ja, kleines Guilty Pleasure, so ein bisschen sich überlegen, auch ein bisschen dankbar sein, ne? Dass nicht nur jeder Fünfte 25 wird und so. heutzutage. Einfach ein bisschen, ja, jedes Mal, wenn ich beim Arzt war, denke ich an die Antike und denke mir, Mensch, die haben heute aber wenig Blut, wenig Aderlass gemacht.
Genau, also er hat eben seinen Uni-Werdegang da abgebrochen in Berkeley und hat ab da ziemlich zu strugglen gehabt, weil er eben gemerkt hat, er will auf jeden Fall schreiben. Und hat nebenbei in Plattenläden gearbeitet und also verschiedene kleine schlecht bezahlte Jobs gemacht, um quasi war so ein hochproduktiver, aber hungernder Künstler zu der Zeit. Also hat teilweise auch Hundefutter gegessen, weil das billiger war als richtiges Fleisch und also so der komplette Grind, das hat er so durchgezogen. Und er hat ganz lange versucht, in diesen Science-Fiction-Pulp-Magazinen veröffentlicht zu werden, also die Perry Rodens ihrer Zeit, also Weltraumreisen, Raketen und so weiter, Aliens.
Die hat ja auch zu der Zeit L. Ron Hubbard ganz stark bedient. Ne? Also ja. Das ist so ein Genre, das nach dem Ersten Weltkrieg extrem explodiert. Man hat so die frühen Sci-Fi-Sachen im 18. und 19. Jahrhundert und dann wird aber auf einmal, gibt es diesen Massenmarkt von günstigen Magazinen im frühen 20. Jahrhundert. Und das wird in Massen also konsumiert. Diese ganzen Ideen über die Zukunft und diese ganzen schnell geschriebenen, in Masse produzierten Sci-Fi-Bücher. Ich glaube, L. Ron Hubbard, der Gründer von Scientology, ne, hat ja, glaube ich, also Hunderte geschrieben und war damit auch sehr erfolgreich. Aber das war eine Möglichkeit zu der Zeit, tatsächlich ganz okayes Geld zu verdienen. Ne? Und wenn man da fließbandmäßig das gemacht hat. Aber es hat für Philip K. Dick nicht so gut funktioniert wie L. Ron Hubbard, denn es gibt keine große weltweite Sekte, von der ich weiß heutzutage. Die auf den Kritik zurückgeht.
Also das hat mäßig für ihn funktioniert, war extrem produktiv gewesen. Also er hat selber mal gesagt, er ist eigentlich nie arm an Ideen gewesen, er ist einfach nur nicht hinterhergekommen, die alle aufzuschreiben. Das hat halt auch irgendwann dazu geführt, dass er Amphetamine missbraucht hat, dass er bis zu 60 Seiten am Tag dann eben schreiben konnte, einfach nur, damit das Geld reinkommt. Und
Geld für die Amphetamine.
Richtig. Philipp. Und seine erste Veröffentlichung war dann mit 23. Es war in 1952 gewesen mit einer Geschichte, die hieß Rook. Die habe ich nicht gelesen, weiß ich nicht. War aber auch dann auf langer Flur erstmal das einzige. Also er hat es veröffentlicht, es war aber nicht wirklich erfolgreich, sagen wir so. Und er hat dann auch irgendwann einen Punkt erreicht, wo er der Meinung war, er versucht das jetzt noch ein, zwei Mal. Und wenn das nicht funktioniert mit dem Schreiben, dann lässt das komplett sein. Und ist dann quasi abgewichen von diesen klassischen Sci-Fi-Stories und hat sich dann eher in Richtung spekulativer Fiktion begeben mit The Man in the High Castle. Was ja, weiß ich, kennt ihr vielleicht, wurde dann auch von Amazon Studios verfilmt als Serie. Ja. Was einfach einen Plot spinnt um die Annahme, dass der Zweite Weltkrieg anders ausgegangen ist und dass die Welt aufgeteilt wird zwischen den Nazis und Japan und dem unabhängigen Afrika, glaube ich. Also, dass es diese drei Großmächte dann eben gibt und eine alternative Realität quasi, was, werde ich später noch erzählen, ein großes, großes Thema ist in seinen Büchern. Das hat dann funktioniert, genau.
Das ist so Alternative History schon fast. Also das ist ja auch nicht, also bei vielen von seinen Büchern oder von den Filmen, verfilmten Sachen, ich habe ja schon gesagt, dass ich keine Bücher von ihm gelesen habe, gibt es so eine Mischung aus Close Fiction, aus alternativer Geschichte, die sich dann weiter gesponnen wird und klassischen Sci-Fi-Sachen. Und je nach Buch werden diese Zutaten ein bisschen anders zusammengemischt. Und The Man in the High Castle ist natürlich was, was extrem viel danach auch Leute inspiriert hat, weitere alternative Geschichten zu schreiben. Und ja, also die Hearts of Iron 4 Community mit ihren ganzen Alternate History Mods ist da auf jeden Fall auch Philip K. Dick einiges schuldig.
Also da hat sich auf jeden Fall auch gezeigt, dass er wahnsinnig viel gelesen hat, weil er eben geschichtlich bewandert war, die Nazis studiert hat, also auch wahnsinnig an Deutschland interessiert war und dann auch eben diese Machtstrukturen weiter erforschen wollte. Gerade in der Zeit, also das ist 62 erschienen, wo eben der Kalte Krieg noch ein präsentes Thema war und wo diese großen Führer von Großmächten einfach auch so Züge angenommen haben von eben, ja, also in seinen Augen extrem autoritär, faschistisch und so weiter, dass er eben gesagt hat, eigentlich ist es, für ihn hat es sich scheinbar nicht großartig anders angefühlt, wie es ausgegangen ist, ob das jetzt die Nazis sind oder so ein Ronald Reagan oder so. Also
er war oder McCarthy-Era Red Scare, wo alle verhaftet werden, die irgendwann mal was Positives über den Kommunismus gesagt haben, die 30 Jahre davor oder auch nicht und einfach auf irgendeiner falschen Liste stehen. Also der gerade in den 60ern und frühen, wo der Kalte Krieg so richtig am Hochkochen ist, gerade wo der Kalte Krieg quasi immer kurz davor steht, ein heißer Krieg zu werden. Und diese Mentalität, diese Idee des Kalten Krieges, der ja auch dadurch vor allem Realität wurde, dass alle dran geglaubt haben. Also der Kalte Krieg ist ja irgendwie auch ein Paradoxon und nur dann ein Konstrukt, das funktioniert. Weil was ist ein Kalter Krieg? Es ist kein Krieg. Ja, es ist dieses ständige Drohen zwischen den Blöcken mit atomarer Zerstörung, mit Einflussnahme. Und jeder wird dann autoritärer und versucht eben und hat damit die perfekte Rechtfertigung, wenn wir jetzt intern nicht autoritär werden und hart durchgreifen, dann werden die anderen gewinnen in diesem Großen. Ja. Und das auf beiden Seiten, das eben in die Köpfe der Bürger auch reingezwängt wurde, das ist in den 60ern gerade extremes Thema. Von daher die Idee natürlich spannend zu sagen, wie anders wäre denn die Welt in den 60ern, wenn der Krieg anders ausgegangen wäre, ne? So. Als Prämisse.
Und ich glaube, das hat zu der Zeit einfach noch niemand in dem Ausmaß gemacht. Deswegen hat er quasi so eine neue Nische bedient und deswegen war dann eben The Man in the High Castle erfolgreich und dann hat er auch weiter rausgeballert. Do Android Stream of Electric Sheep kam dann 68 raus. Ubik, was auch ein sehr erfolgreiches Buch war, kam direkt das nächste Jahr raus. Und 74 dann Flow My Tears, The Policeman Said. Und in den drei Büchern kann man schon sehen, dass sich die Themenrichtung menschlicher Identität, also dass die in die Richtung gehen, sich darauf mehr konzentrieren, was ist eigentlich ein Mensch? Was ist eigentlich der freie Wille, den man hat in einer Welt wie der? Wohin bewegen wir uns mit den aktuellen Tendenzen? Also dieses Spekulative, wie wird eine Großstadt aussehen, wenn der Kapitalismus sich weiterentwickelt, wie er es tut. Wie viele Menschen werden auf einer gewissen Fläche wohnen, was für Nationalitäten werden die haben, was für eine Sprache sprechen die. Das ist alles Thema und halt immer wieder Realität. Also ich kann zum Beispiel zu Flow My Tears, The Policeman Said kurz was sagen. Das ist 1974 veröffentlicht worden und das dreht sich um den Popsänger Jason Taverner. Und es geht darum, dass er von einem Fangirl angegriffen wird mit einer parasitären Lebensform. Die sieht aus wie so eine Art Schwamm. Und wacht danach auf und niemand kennt ihn mehr. Also niemand weiß mehr, wer er ist. Völliger Gegenteiltag quasi so. Und das Ganze wird, also Spoiler Alert natürlich so, das Ganze wird dann aufgelöst, damit dass auch wieder eine dunkelhaarige junge Frau, mit der er dann eben was hat, eine neue synthetische Droge konsumiert, die ihr Bewusstsein auf alle anderen Menschen überträgt. Und das ist dann eben eine Parallelwelt, in der er nicht der berühmte Jason Taverner ist, sondern jemand Unbekanntes. Sie stirbt dann an einer Überdosis von dieser psychedelischen Droge und mit ihrem Tod erinnern sich alle wieder plötzlich an ihn und alles dreht sich wieder in die richtige, in Anführungsstrichen normale Realität. Also das heißt, inwiefern eine einzelne Wahrnehmung oder eine einzelne Realität andere Leute beeinflusst oder ob die sich überschneiden. Da gehe ich dann nachher noch sehr weit ins Detail, soweit ich es verstanden habe.
Und so ein bisschen die Frage, inwieweit leben wir, also wer sind wir, wenn wir nicht in den Köpfen der anderen existieren oder ne, wer sind wir, wenn wir uns nicht in unserem Gegenüber spiegeln können? Wie schaffen wir, wie schätzen wir uns als Mensch ein, als Individuum auch, unabhängig von den Meinungen anderer? Und das ist ja eigentlich, ne, also wie wir bilden unsere Meinung über uns selbst ja auch größtenteils aus der Reaktion, die wir in unseren Mitmenschen hervorrufen.
Genau, also diese metaphysische Abgrenzung der einen Substanz von der anderen, indem man sagt, ich bin ich, weil ich nicht du bin. Das ist dann noch ein großes Thema, der bezieht sich dadurch, dass er viel gelesen hat, hat er auch immer ganz gut Name-Dropping betreiben können. Er hat sich da auf Spinoza bezogen und ich glaube auch ganz oft Sachen von Descartes sind damit reingeflossen, dass woher soll man wissen, dass man nicht in einer Simulation steckt? So kann man nicht beweisen, man kann auch nicht beweisen, dass das, was ich als Farbe rot bezeichne, dasselbe ist, was du siehst, wenn du rot sagst. Also diese Sachen von Wahrnehmung. Was dann auch später zum Beispiel die Wachowski-Schwestern inspiriert hat zu Matrix. Also in der Medienlandschaft ist er überall vertreten, einfach mit diesen Themen, diesen metaphysischen, philosophischen Themen.
Und wenn du das gerade mit dieser Realität und diesem auch der Droge ansprichst, wie viel Wasser hat er zu der Zeit denn schon alles konsumiert und wie viel? Du hast es nur kurz erwähnt, aber das hört sich ja jetzt schon auch an. Also dieses, ich weiß nicht mehr, wie ich bin und keiner erkennt mich, bis dann quasi die Droge verschwindet und dann erkennen mich alle wieder, so ein bisschen als Grundessenz davon. Oder na, wer bin ich denn noch, wenn ich ganz viel Drogen nehme und auch immer ganz anders bin? Also Amphetamine hattest du, glaube ich, schon erwähnt.
Genau, das war es auch eigentlich fast. Also er sagt immer wieder, dass er so dieses Image hatte, dass er da auch, weil er irgendwie ein bisschen Teil von der Counterculture war, dass er so ein Hippie gewesen wäre oder halt Acid geballert, aber das hat er, glaube ich, nur einmal probiert. Da hat er in einem Interview gesagt und ansonsten waren es eine Zeit lang Amphetamine, einfach nur, um dazu zu gehören. Oder er hat auch Leuten erzählt, dass er Acid nimmt, einfach nur, weil das zu der Zeit alle gemacht haben und er wollte jetzt nicht irgendwie Leute irritieren. War halt normal zu der Zeit.
Und aber sonst, um ehrlich zu sein, persönlichkeitstechnisch würde man ihm das ja auch nicht empfehlen. Wenn man jetzt einen jungen Philipp Kittig nach seinen ersten zwei Büchern trifft, würde man auch sagen, du, vielleicht nicht das Beste für dich. Vielleicht gibt es da Veranlagungen, die LSD nicht empfehlenswert machen.
Oh. Aber seine Anfälligkeit, seine Angsterkrankungen, seine Abweichungen psychischer Art haben ihn wahrscheinlich auch dafür sensibilisiert, inwieweit Wahrnehmung doch was extrem Subjektives ist und nicht übertragbar ist auf andere Menschen. Ich weiß nicht, ob da unbedingt auch Drogen immer eine Rolle spielen müssen, um sich die Frage der Realität zu stellen. Ich glaube, die stellen wir uns ja auch irgendwie täglich. Wir merken ja, dass unsere Wahrnehmung von bestimmten Situationen und von bestimmten Situationen sich durchaus auch unterscheiden können. Und so das Gefühl der Depersonalisation oder Derealisation, das kann uns alle mal beschleichen. Und besonders auch in dem Krankheitsbild, das du bei Philip K. Dick beschrieben hast, kann ich mir das gut vorstellen, dass er da auch in so Zustände gekommen ist und an nicht nur an sich, sondern auch an der Menschheit an sich gezweifelt hat, die ja anders war als er, anders scheinbar wahrgenommen hat, anders gefühlt hat und er sich da nie so richtig als Teil des Ganzen, dieser ganzen Massen gefühlt hat.
Ja, genau. Also das ist, glaube ich, das, was die Leute so ein bisschen irritiert hat, dass er nicht einfach nur, also zumindest kann man es natürlich nicht 100% genau sagen, aber dass er scheinbar nicht einfach nur psychisch krank war oder dass das Folgen vom Drogenkonsum waren, sondern dass er einfach entfremdet war und sich aber so viel angelesen hat, was man nicht so viel gelesen hat, was dann irgendwie Hand und Fuß hatte in seiner Auslegung, dass man auch gar nicht hinterherkommt, darüber zu diskutieren, weil man eben diese ganzen Quellen nicht kennt. Das ist ja eigentlich, glaube ich, immer so ein Problem mit Verschwörern oder diesen Theorien. Bis du dir das alles angelesen hast und abgeklopft hast, ob da wirklich was dabei ist, kannst du es ja eigentlich nicht wissen. Vielleicht weiß der ja mehr als ich oder so, weil der hat ja die Zeit, wenn er da irgendwie zu Hause sitzt und seine Bücher schreibt und Bücher liest. Wer soll da jetzt sagen, dass die Gnostiker jetzt nicht recht hatten oder so? Oder also er bezieht sich später ganz viel auf die Gnostiker, komme ich da noch dazu, auf ganz viele verschiedene religiöse Texte. Und ich denke mal, die wenigsten Leute hatten irgendwie Zeit oder Bock drauf, das alles zu lesen und darüber so viel nachzudenken wie er. Und dann ist es natürlich immer einfacher, jemandem so diesen Stempel aufzudrücken, ja, dass das dann Folgen von Drogenkonsum sind oder psychischer Krankheit.
Ja, das passt ja perfekt zur Gnosis. Das ist das Gefühl, ich bin entfremdet und ich lebe in der falschen Welt vielleicht. Ne? Und ist ja jetzt was dem Gedanken, diesem Grundgedanken, den man der Gnostik nachsagt, eben, dass es diese zwei Welten gibt mindestens und wir in der schlechteren leben, auf jeden Fall. Also passend ist an sich schon ein extremer Sci-Fi-Gedanke, wenn man sich überlegt, die Gnosis vor 2000 Jahren hatte auf eine Art und Weise ja schon je nach Sekte und Ausprägung, je nach Denker, ja schon so Ansätze, wo man heute sagen kann, es waren auf jeden Fall frühe Hippies, frühe Leute mit irgendwelchen Erlösungsgedanken und eben einem Grundgedanken, dass alles Materialistische in dieser Welt eigentlich alles schlecht ist und dass man da also eigentlich entkommen muss dieser Welt, anstatt sie zu verbessern, was erst mit Raumschiffen möglich sein wird in der Realität. Von daher kann man da schon so eine kleine Verbindung ziehen. Und andererseits ist natürlich auch in den 60ern und davor, ich musste mal nachschauen, es wurden im 20. Jahrhundert über das Jahrhundert hinweg immer mehr gnostische Originaltexte entdeckt auch und übersetzt zunehmend. Das heißt, es war zu der Zeit auf eine Art und Weise, gab es da auch neues Material, wo man tief in die Vergangenheit und in ganz neue Gedankenwelten von Menschen vor 2000 Jahren eindringen konnte, die gar nicht so diesem klassischen Standard christlichen Bild, das man ne, dann später entwickelt hat, entsprechen und die teilweise vielleicht Gedanken formuliert haben, mit denen sich Philipp K. Dick identifizieren konnte. Weil die haben sich damals von der Gesellschaft und der Welt auch schon extrem abgestoßen oder hatten da kein Gefühl der Einheit mit der Welt auf jeden Fall oder keinen ruhigen Umgang, sondern eher eine konfrontative Haltung zur materiellen Welt. Und das kann ich mir extrem vorstellen, dass ihn das in seinen Bann geschlagen hat.
Also der war vor allen Dingen, also es gibt viel darum, wenn man ihn behandelt, ob er jetzt wirklich paranoid war oder einfach nur Skeptiker oder so Dinge hinterfragt hat oder kritisiert hat. Er hat Institutionen nicht geglaubt. Also er hat Autoritäten nicht geglaubt, Politik fand er schwierig. Also er hat alles sehr, sehr kritisch gesehen. Das sieht man auch immer wieder in den Büchern. Also zum Beispiel in Simulacra, hatte ich kurz nochmal reingeguckt, da geht es zum Beispiel darum, dass die First Lady immer wieder durch eine Schauspielerin ersetzt wird. Also die altert nicht. Es ist immer dieselbe. Nur da gibt es ein Casting für die und die wird immer wieder erneuert und alle sind fein damit und akzeptieren das so, obwohl alle eigentlich wissen, da kann was nicht stimmen. So eine Sachen. Oder ich habe zum Beispiel mal einen Teil von meiner Bachelorarbeit hat sich mit A Scanner Darkly beschäftigt, also der dunkle Schirm auf Deutsch von ihm, von 77. Da geht es ganz, ganz stark um Drogen und auch diesen War on Drugs, der dann quasi losging mit Nixon und so weiter, mit Ronald Reagan und so weiter. Und er selber war dann tatsächlich aufgrund von seinem Amphetaminmissbrauch mal in einer Rehabilitationseinrichtung und war da auch nicht so ganz überzeugt, dass die dem helfen wollen. Das heißt, das hat er so verarbeitet in A Scanner Darkly, dass diejenigen, die dir helfen wollen, Drogen zu bekämpfen und davon loszukommen, eigentlich darin verwickelt sind, wo sie herkommen und wie sie in die Gesellschaft kommen. Also, dass das System sich selber vergiftet und eine Pseudolösung bereithält für dich und dich eigentlich noch kranker macht und sogar noch mit einspannt in dieses Hamsterrad.
Ja, indem halt gesagt wird, nicht das System ist vielleicht das Problem, das dich in diese Situation gebracht hat, in der du drogenabhängig geworden bist, sondern es wird gesagt, du bist das Problem, du bist zu schwach. Du selbst musst an dir arbeiten und besser werden und besser funktionieren in diesem System. Und das ist ja schon auch ein bisschen der Anspruch von Entzugskliniken. Und oft ist es eben nicht die Person, die sagt, ich will selber entziehen, weil es mir dann besser geht, sondern es gibt äußere Sachzwänge, die auch irgendwie die Person dahin drängen sollen und sagen, du musst das jetzt eigentlich machen, damit du so funktionierst, wie wir das von dir erwarten. Und das ist natürlich eine sehr kurz gegriffene Lösung, die für alle anderen sehr bequem ist, weil dann muss nur die Person, die das Problem hat, sich ändern und alle anderen können schön weitermachen bisher.
Denke ich, ein generelles gesellschaftliches Problem, dass die Verantwortlichkeit für deine persönlichen Unzulänglichkeiten in der Gesellschaft bei dir liegen und die gesellschaftlichen Grundtendenzen und Probleme einfach verdrängt werden. Diese ganze Thematik rund um Resilienz beispielsweise zielt ja auch nur darauf ab.
Achtsamkeit.
Ja, aber jetzt Resilienz, ne? Wird ja eigentlich gesagt, ja, gut, wenn du damit nicht klarkommst mit so einem Schicksalsschlag, wenn du nicht damit klarkommst, deinen Job zu verlieren und in eine tiefe psychische Krise hineindriftest, dann bist du einfach nicht resilient genug gewesen. Dann machst du mal einen Resilienz-Workshop, gehst du mal irgendwie 3 Wochen ins Schweigekloster, tust dir was Gutes, arbeitest irgendwie daran, dass du ein bisschen stabiler wirst. Oder Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder auch das ganze Arbeitsamt. Das versucht ja auch nur also gewisse soziale Dynamiken zu reproduzieren und zu sagen, ja, das ist jetzt dein Problem, dass du hier keine Arbeit findest, dass du aus einer schlechten Familie kommst, die irgendwie sozial und finanziell nicht so gut aufgestellt ist, dass du wenig soziales, kulturelles Kapital mitbekommen hast. Das ist eigentlich deine Schuld, ne? Dass du jetzt keine Arbeit hast. Das liegt einfach daran. Das ist jetzt keine gesellschaftliche Grundtendenz, keine grundsätzliche Ungerechtigkeit, die in unserer Gesellschaft vorherrscht, sondern daran bist du allein schuld.
Weil der freie Markt regelt das nämlich.
Ja, genau.
Die unsichtbare Hand des freien Marktes regelt es nämlich. Und wenn du dann reinpasst, dann schnippst du dich vom Tisch. Ja.
Aber das ist nicht das Problem der Gesellschaft. Du bist das Problem. Wenn du dich unwohl fühlst in der Gesellschaft, das ist dein Problem. Siehst doch irgendwie in Social Media und auf den Fernsehbildschirmen, wie gut es allen geht, wie alle in der Werbung lachen und sich ihres Lebens freuen. Und dass du jetzt zu Hause sitzt und dich irgendwie scheiße fühlst, weil überall nur Krieg und Chaos herrschen, deine Wünsche und Hoffnungen irgendwie zerfließen und nicht umgesetzt werden können, das ist dein Problem, ja?
Man wird so ein bisschen gegaslightet, dass die Reaktion auf diese ganzen Zustände nicht normal sind, sondern dass man eigentlich, dass es einem eigentlich gut gehen sollte und man nicht mit so Angstzuständen oder Existenzängsten oder sowas auf das Weltgeschehen.
Genau, mach dir eine Flasche Shampoos auf, setz dich in den Jacuzzi und dann ist alles gut.
Ja, ich würde tatsächlich an der Stelle nochmal ein bisschen mehr über der dunkle Schirm reden, weil das einfach perfekt passt und es war einerseits das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe, nachdem ich die Verfilmung von Richard Linklater gesehen habe mit Keanu Reeves und Winona Ryder und so weiter. Und ich finde, es ist wahnsinnig gut konstruiert, dieses Buch vom Plot. Und die Themen sind so spannend. Also deswegen ist es mein Lieblings-Dickbuch von ihm. Ich hab ja schon gesagt, es geht, also haben wir da gerade Zeit für? Können wir das mal?
Ja, ja.
Mir sicher. Ja.
Also
alle Zeit der Welt.
Genau, also es geht um Robert Arctor, Bob. Und der führt quasi ein Doppelleben. Der hat diesen Suburban American Dream gelebt mit einem Haus, mit Kindern, mit einer Frau und so weiter. Und der hat das gehasst und hat das alles aufgegeben und wohnt jetzt in seinem Haus mit Junkies zusammen. Einfach so random Leute, mit denen er dann so scheinbar befreundet ist. Und die sind alle abhängig nach der Substanz Tee. Tee steht für Tod und es ist halt eine sehr gefährliche Droge in der Form, dass es nicht körperlich schädlich ist, aber es greift das Gehirn an und irgendwann hören deine Gehirnhälften auf, miteinander zu kommunizieren quasi. Also so, als wenn du dadurch psychisch erkrankst. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und das ist auch teilweise wieder autobiografisch, weil Philip K. Dick auch mehrmals verheiratet war und auch wirklich eine Zeit hatte, wo er in seinem Haus mit Hippies und mit Wohnungslosen und Drogensüchtigen zusammengewohnt hat. Und der Bob arbeitet aber ironischerweise nebenbei verdeckt als Drogenermittler beim, also quasi wie bei der DEA, aber also es ist CIA, ich weiß es gerade nicht genau, aber auf jeden Fall für die Regierung, um rauszufinden, also um sich selber zu beschatten. Er trägt so einen Jedermann-Anzug, heißt er. Das heißt, er selber geht auf die Arbeit in diese Ämter, in diesen Staatsapparat gegen die Drogen. Aber niemand weiß, wie er aussieht und wer er ist. Die kennen sich gegenseitig nicht, weil diese Verbindung zum Drogenmarkt und zu der Gegenkultur so aufgeladen und so gefährlich erscheint, dass die sich gar nicht erlauben können, sich gegenseitig zu kennen. Deswegen müssen die voreinander anonym bleiben, damit die safe sind quasi. Dabei sind die im Umkehrschluss die Bedrohung für die Leute, die Drogen nehmen. Also die haben, sind völlig verhärtete Fronten, die haben komplett Angst voreinander. Und deswegen wissen die nicht, augenscheinlich, dass er sich selber beschattet. Die haben nur irgendwie das Gefühl, dass dieser Bob Arctor, der führt irgendwas im Schilde, der muss beschattet werden. Das heißt, er installiert in seinem eigenen Haus Kameras, muss aber immer wieder die dürfen nicht rausfinden, dass er das selber ist. Und das macht dieses Buch so aus. Am Anfang muss er sich so viel einen Kopf drum machen, was auf diesen Überwachungstapes zu sehen ist, ohne dass das Rückschlüsse ziehen lässt, dass er selber Bob Arctor ist. Und natürlich muss er, um diesen Schein zu wahren, auch Substanz T nehmen. Und da wird es dann interessant, weil irgendwann kann er Bob und Fred nicht mehr auseinanderhalten und hat vor sich selber Angst. Das heißt, während er Fred ist und Drogenermittler ist, weiß er selber nicht, was dieser Bob Arctor tut. Und er wundert sich, was der im Schilde führt und ist wirklich komplett paranoid auf diesen Menschen, der er selber ist. Und umgedreht ist der Bob Arctor in seinem Haus mit seinen kriminellen Drogenfreunden wahnsinnig paranoid, dass er hops genommen wird. Und irgendwann kommt dann der große Reveal, dass dieser Anti-Drogen-Apparat die ganze Zeit wusste, wer er ist, und er dann von seinem Job liquidiert wird, weil er diese Droge genommen hat. Also es ist super ironisch. Er musste das nehmen, um eben nicht aufzufallen, dass er ein Spitzel ist. Gleichzeitig geht es komplett gegen die Regeln, dass er während der Arbeitszeit Drogen nimmt. Das heißt, Ende vom Lied ist, er geht psychisch völlig kaputt, verliert komplett den Sinn für sich selbst und löst sich quasi auf und wird dann in diese Rehabilitationszentren gebracht, wo sie ihm eigentlich nicht helfen, sondern ihn noch mehr brechen. Und er endet dann auf einer Farm, wo er arbeiten soll, und erntet dort diese kleinen blauen Blumen, die das Rohprodukt sind von Substanz T.
Das heißt,
diese Rehabilitationszentren haben mit der Herstellung von Substanz T zu tun und füttern sich quasi selbst und vergiften quasi die Gesellschaft und so weiter. Also so ein Kreislauf dann. Wahnsinnig gut.
Ja, also extrem gut. Macht extrem Lust, das Buch mal zu lesen. Und auch, als du so erzählt hast, sind mir direkt mehrere Referenzen zu späteren Büchern und Filmen eingefallen, wo diese Idee, also gerade Fight Club ja diese Idee ja extrem aufgreift und dann weiterentwickelt oder anders verarbeitet nochmal. Und die beiden Gehirnhälften, die sich gegenseitig zu überwachen versuchen und diese interne, also ist vielleicht eine ganz gute Analogie, was bei paranoiden Gedanken im Kopf so passiert, wie sich das so anfühlt, wenn man paranoide Gedanken hat und quasi die eine Hirnhälfte die andere jagt. Ja, Paranoia, vielleicht generell, sollen wir da drüber reden jetzt oder später?
Ich hatte auch gerade, als du das erzählt hast, den Gedanken an Michel Foucault und seine panoptische Gesellschaft, wie er sie beschrieben hat. Das Panoptikum war ja so ein ideales Gefängnis, das von Jeremy Bentham entwickelt wurde. Das war, glaube ich, ein Fünfeck angeordnet und in verschiedenen Stufen ganz viele Gefängniszellen. Und die einzige Möglichkeit, in diese Zellen hereinzuschauen, war ein Turm in der Mitte dieses Gefängnisses, wovon man in alle Gefängniszellen reinschauen konnte.
Quasi die Idee, mit möglichst wenigen Leuten möglichst viele bewachen und unter Verschluss halten zu können. Und das wurde ja auch extrem adaptiert bei tatsächlichen also Gefängnisaufbauten. Wenn ihr euch mal ein paar Gefängnisse anguckt auf Google, sehen die heutzutage oft so ein bisschen so aus. Ja.
Aber die Krux ist ja, dass die Gefängnisinsassen nicht wissen, ob sie gerade beobachtet werden. Ja. Aber allein die Möglichkeit besteht, dass sie zu jeder Sekunde beobachtet werden, verhalten sie sich so, als ob sie beobachtet werden. Sie unterlassen ein bestimmtes Verhalten und insgeheim lernen sie eigentlich, den Blick des Wächters in diesem Turm, ob er vorhanden ist oder nicht, auf sich selber anzuwenden. Und das hat eben Michel Foucault als Inbegriff der modernen Überwachungsgesellschaft gesehen, dass wir eigentlich lernen, uns selbst zu überwachen, also einen paranoiden Blick auf uns selbst anzuwenden, als würden wir die ganze Zeit beobachtet werden, obwohl die Person, die uns die ganze Zeit beobachtet und unter deren Kontrolle wir uns wähnen, eigentlich wir selbst sind. Und so diese Paranoia, die auch in unserer heutigen Gesellschaft steckt oder die Foucault da beschrieben hat, die habe ich da extrem rausgehört und ins also nochmal extrem überspitzt jetzt in diesem Beispiel von diesem Rob Arctor herausgelesen. Super spannend.
Ja, und vielleicht ist es auch gar nicht so überspitzt, weil in einer Zeit, wo jeder die ganze Zeit am Handy hängt und es tatsächlich einfach zu überwachen ist, sind wir an einem Punkt, wo wir eigentlich jetzt technisch im Vergleich zu damals viel näher an einer totalen Überwachung oder der Möglichkeit wenigstens einer zentralen, technologisch sogar ohne die eigene Person im Turm. Also wenn im Panoptikum die Person durch einen Computer und durch Kameras ersetzt wird, dann brauchst du da gar niemanden mehr haben, ne? Und alle sind sich sicher, dass sie die ganze Zeit überwacht werden. Und
der Turm kann auch die ganze Zeit leer sein. Ja. Es braucht gar keinen. Allein nur der Gedanke daran, dass man überwacht werden könnte.
Der Turm wurde durch einen Überwachungsalgorithmus ersetzt. Du musst in China gar nicht die ganze Zeit tatsächlich überwacht werden. Zu wissen, dass die Regierung das theoretisch kann, reicht ja vollkommen aus. Ne? Also, Benny, du schaust skeptisch.
Nee, ich schaue nicht skeptisch. Es ist erschreckende Klarheit, die sich in meinem Gesicht widerspiegelt. Erkenntnis. Ich möchte gerne den Flugmodus anmachen oder irgendwelche Anti-Spyware runterladen oder so, ja.
Na und gleichzeitig dann aber auf der anderen Seite auch der Gedanke, selbst wenn mich jetzt jemand konkret meinen Internetverlauf die ganze Zeit über...
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF,
A vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, "I found it on The RealReal." Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Machen würde. Ich meine, das, wenn das ein Mensch machen müsste und kein Algorithmus, das arme Schwein, das sich alle Wikipedia-Artikel, die ich mir so reinziehe, nachvollziehen soll oder die ganzen skurrilen PDF, die wir uns für die Podcast-Recherche hier runterladen, wenn sich da irgendjemand mal fragt, wie radikalisiert ich bin, wird es auf jeden Fall ein bedenkliches Bild, weil ich habe sehr viel Julius Evola runtergeladen in letzter Zeit und sehr viel Verschwörungstheorien gegen die Freimaurer mit reingelesen von der katholischen Kirche und jetzt noch, also die Checklist wird immer voller. Ich warte noch, bis sie irgendwann kommen und mal fragen. Aber das ist ja der Punkt. Man macht sich darüber Sorgen, obwohl man sich darüber keine Sorgen machen müsste eigentlich, aber der Gedanke steckt auf jeden Fall in dem Kopf von einem drin, wenn man sich auf so skurrilen Websites teilweise rumtreibt. Moment, was macht denn das, was gibt denn das für einen Eindruck hier, wenn ich das jetzt google? Ja, also.
Ja, genau, das ist genau der Vibe von diesem Buch. Also als Fred in diesem Jedermann-Anzug guckt, ist sein einziger Job eigentlich nur, sich Aufnahmen von ihm selber anzugucken. Also diese Holotape-Kamera-Aufnahmen und das ist alles, was er den ganzen Tag tut. Er guckt sich selber dabei zu, wie er entweder was Kriminelles tut oder eben nicht. Das
kann ich kaum nachvollziehen.
Genau, also das ist eben so mein Einstieg gewesen in die Bücher von ihm. Und Paranoia und Verschwörung ist dann auch der nächste Punkt auf meinem schlauen Zettel, weil also er wurde immer viel dargestellt als Opfer von Überwachung, aber tatsächlich, wenn man da ein bisschen tiefer reingeht, hat er selber oft den Kontakt mit dem FBI gesucht, was überraschend ist. Und da wird es dann auch langsam endlich so ein bisschen abgefahren. Also es gab tatsächlich einen Einbruch bei ihm zu Hause im November 1971, wo ein Safe aufgebrochen wurde und Manuskripte gestohlen worden sind. Also ich glaube, keine Wertgegenstände, sondern diese Manuskripte waren dann weg. Und er war der Meinung, also er fand sich auch schon sehr geil. Also ich glaube, er hat einfach wirklich gedacht, er hat was so aus Versehen Wahres geschrieben, dass die Regierung langsam spitz bekommt, das darf nicht in die Öffentlichkeit, die dürfen das nicht wissen. So, also da ging es schon los, dass er was langsam Prophetisches bekommen hat und von sich, also große Stücke auf sich gehalten hat und auf seine Schreibe. Und genau, und dann hat er langsam auch angefangen, ab und zu mal mit dem FBI zu schreiben, zum Beispiel in Bezug auf den Sci-Fi-Kollegen Thomas Dish, falls ihr mal von dem gehört habt. Der ist nicht so groß wie Philip K. Dick, aber der hat ein Buch geschrieben, das heißt Camp Concentration. Und da hat er eine anti-amerikanische Organisation vermutet, nachdem er dieses Buch gelesen hat. Und deswegen hat er quasi so ein das Kollegenschwein gespielt und hat den Feds dann so ein bisschen gesagt, hey, behaltet den mal auf dem Schirm, der schreibt Sachen, da könnte was Wahres, Kommunistisches, Anti-Amerikanisches dran sein. Obwohl er selber ja eigentlich nicht so viel auf Amerika gehalten hat und die Zeit, in der er war.
Ja, klar, es ist ganz komisch, einerseits zu vermuten, dass man die große Geheimnisse der verschwörerischen Regierung aufdeckt und die Langzeitpläne für die Zukunft und deswegen werden einem die Manuskripte gestohlen auf der einen Seite und auf der anderen Seite meldet man sich beim FBI und verpetzt die Kollegen. Das Buch wurde ja danach nicht irgendwie zensiert oder so, das hatte ja einfach, also er hat einfach nur das Buch von einem Kollegen gelesen und war der Meinung, da sollte mal dringend jemand die Polizei anrufen.
Ziemlicher Dickruf.
Im lasten Zimmer des Autos,
ja,
ne?
Ja, das ist ein guter Folgentitel, den wir, glaube ich, leider nicht machen können, aber The Dick Move wär Paranoia und Dick Moves.
Ist halt einer von diesen zwei erwähnenswerten Kontakten mit dem FBI. Das andere hat mit der Veröffentlichung von Jubik zu tun und der polnischen Übersetzung davon von Stanislaw Lem. Und da hatte ich mir das angelesen in The Two Faces of Philip K. Dick von Robert Filmus, wo er das so ein bisschen aufschlüsselt, welche Sachen passieren mussten, damit er wirklich glaubt, dass Stanislaw Lem und die polnische Übersetzung seines Buches Teil von der kommunistischen Verschwörung sind.
Der Kalte Krieg ist auf jeden Fall nicht spurlos an ihm vorbeigegangen.
Absolut nicht, absolut nicht. Also es gab irgendwie 7 Briefe und 4 Events zwischen dem Frühling und Sommer 74, die dazu geführt, also die das Ganze so ein bisschen dokumentieren. Er hatte eine, wie gesagt, eine polnische Übersetzung von Jubik laufen. Dann gab es ein Interview einer Fernsehcrew, die sich als Paris TV vorgestellt hat, deren postalische Ankündigung aber aus Ostdeutschland kam. Das fand er ein bisschen sketchy. Dann hat er Besuch bekommen von
Karl-Marx-Stadt.
Ja.
Das ist der beste Ort, um undercover geheime kommunistische Verschwörungen in den Westen zu schicken.
Dann hat er Besuch bekommen von Peter Fitting und Frederick Jameson, glaube ich. Es sollte eine Sonderausgabe im Fernsehen zu ihm geben. Und Philip K. Dick war ab einem bestimmten Punkt überzeugt, dass Stanislaw Lem ein KGB-Agent war, der sein Geld stehlen will mit dieser polnischen Übersetzung, und dieses Fernsehteam will ihn dann nach Osteuropa verschleppen. Also von Paris nach Warschau, nach Krakau und so weiter, wer weiß wohin, auf jeden Fall Richtung Osten. Und dadurch war er extrem misstrauisch den Verlagen und PublizistInnen gegenüber und hatte da irgendwie das Gefühl, dass das macht keinen Sinn, das greift nicht so richtig ineinander. Er war da sehr überzeugt von, dass ihn irgendjemand verschleppen will und dass das mit den Kommunisten zu tun hat.
Naheliegend.
Das macht noch Sinn. Also das kann man noch irgendwie nachvollziehen, ne? Im geschichtlichen Kontext. Das ist noch okay. Aber dann hat er 1977 eine Konferenz gegeben in Frankreich. Und da wird es jetzt abgefahren. Das wird jetzt ein bisschen schwierig zu erklären. Es ist sehr, sehr viel und es ist sehr komplex, wenn man davon ausgeht, Zeit verstanden zu haben. Ich würde das jetzt von mir einfach mal behaupten. Wie ich Zeit verstanden habe, ist eben linear. Und es geht euch hoffentlich auch so. Und er war da aber nicht so zufrieden mit. Und er hat auf dieser Metz-Konferenz 1977 ein Essay vorgelesen mit dem Titel "If you find this world bad, you should see the others." Also, er hat
da... Ist das eine Referenz auf Leibniz? Dass wir in der besten aller möglichen Welten leben und jetzt sind wir nicht zufrieden.
Ja, genau. Das war von Leibniz, dem deutschen Philosophen. Der hat ein Buch geschrieben, die beste aller möglichen Welten. Und hat es auf so eine christliche Weltlogik, also auf so eine christliche Logik zurückgezogen, dass wir eben in der Welt leben, die Gott geschaffen hat, und die einzige Welt mit Leben auf dem ganzen Universum. Und das Zentrum, also nur mal das Zentrum unseres, ne, wir drehen uns zu dem Zeitpunkt schon um die Sonne mit der Erde, aber trotzdem eben unser Solarsystem, number one in the universe. Und darüber hat sich dann eben es gibt Candide und der Optimismus dann als satirische Schmähschrift über die Schrift von Leibniz, wo die ganzen Schrecken der Welt quasi bis ins Absurdeste nachverfolgt werden. Von wem ist das nochmal, Candide? Ist von Voltaire, der sich über Leibniz lustig macht. Genau, das war damals so das große Battle. Und Candide, ein Buch, das bis heute in den Schulen gelesen wird, kein Schwein liest Leibniz mehr.
Candide die ganze hat Schule ist ein Leibniz-Gymnasium.
Leibniz hat die Kekse bekommen und Candide hat sich literarisch durchgesetzt. Nur weiß heute meistens keiner mehr, wenn sie das Buch lesen, worüber sich darin lustig gemacht wird.
Also es ist spannend, dass ihr das reinbringt. Das ist nice, weil es ist genau das, worauf er so ein bisschen raus will, mit seinem Konzept von orthogonaler Zeit. Also dass es eben keinen linearen Zeitstrahl gibt, sondern mehrere parallel verlaufende Zeitstränge, oder man kann das auch Multiversen nehmen, wenn man in der Sci-Fi-Lingo bleiben möchte. Und die überschneiden sich manchmal. Und er hat das am Anfang dieser Konferenz, um das verständlich zu machen, hat er ein Beispiel gebracht, dass ein reicher Galerist sich täglich Gemälde aufhängen lässt von seinen Bediensteten, und jeden Tag muss ein neues Gemälde dort hängen über seinem Kamin. Und irgendwann gehen aber die Gemälde aus. Also was machen die Bediensteten? Die hängen die alten Bilder auf, aber verändern die ganz leicht. Also dass es quasi ein neues Bild ist, aber doch nicht. Und das ist so ein bisschen das, was er damit meint, dass es kleine Veränderungen gibt, wie, also ihr habt alle Matrix gesehen, ne?
Ja.
Genau, es gibt diese Szene, wo Neo diesen Loop sieht von dieser schwarzen Katze im Treppenhaus.
Und das Déjà-vu.
Das Déjà-vu. Und Trinity ihm dann erklärt, es gibt keine Déjà-vus, sondern das sind sowas wie Glitches, wenn die Maschinen was an der Simulation verändern. Und das ist eigentlich genau das, was er gemeint hat, dass es einen großen, unbekannten Programmierer gibt, der die aktuelle Realität verändert und also speist mit Erinnerungen oder mit Elementen von anderen parallelen Zeitsträngen. Und dass, wenn man sich an Personen oder an Dinge erinnert, die nicht passiert sind, dann wäre das ein Indiz drauf, dass die eigene Vergangenheit verändert wurde, dass sich das befremdlich anfühlt. Das ist auch Grund dafür, das erklärt auch, warum er immer wieder seine Schwester sieht in Träumen oder dass er das Gefühl hat, er hätte sich schon mal mit ihr unterhalten oder sie wäre ihm erschienen. Also er glaubt da wirklich dran, das wäre passiert. Es wäre nur in seinem Zeitstrahl, in dem er sich befindet, verändert worden. Und dann macht er ein größeres Fass auf mit vorsokratischen Philosophen, mit Baruch de Spinoza, mit Alfred North Whitehead und ich glaube auch mit Descartes, dass er dann dieses philosophische Konzept für sich legitimiert. Also er sagt, woher er, wie er drauf kommt, nicht nur von persönlichen mystischen Erfahrungen, sondern eben auch von anderen Leuten, die darüber geschrieben haben. Und Spinoza, soweit ich es verstanden habe, hat eben gesagt, dass es verschiedene Substanzen gibt, die man voneinander abgrenzen muss, um deren Dinglichkeit oder deren Existenz so ein bisschen verstehen zu können. Also der Baum ist nur der Baum, weil er nicht die Straße ist und so weiter. Und das Ganze kann man so weit spinnen bis zum Universum, weil das Universum sich von nichts abgrenzen muss. Das heißt, das Universum ist die ultimative Substanz. Und schlussfolgert dann dadurch, dass das Universum göttlich ist. Also Gott ist das Universum, weil es nichts gibt, wovon Gott sich abgrenzen muss, weil er ja derjenige ist, der alles schafft. Und das geht dann so ein bisschen in eine pantheistische Ansicht, dass der Kosmos eine denkende Entität ist oder ein memender Gott in 1000 Körpern und Universen, der quasi Realität vorspielt, wie so ein Puppenspieler, der uns Kulissen aufbaut und die manchmal verändert und so weiter. Wie so eine große Simulation eigentlich von Realität. Dann geht er über und bezieht sich auf die Bibel, natürlich, und sagt, dass das Königreich Christi ja angekündigt war und Christus eben nicht genau gesagt hat, wo dieses Reich ist oder wann es kommt, nur dass es von den Lebenden erreichbar wäre. Und in seiner Denke bedeutet das, dass es eben nicht am Ende einer linearen Zeit kommen muss mit dem jüngsten Gericht oder sowas oder mit dem Ende der Menschheit, sondern dass das parallel irgendwo existiert und dass eben dieses Wissen irgendwo existiert, sich zwischen diesen Realitäten zu bewegen, was auch wieder in diesen gnostischen Gedanken reinführt, dass das Wissen zu Göttlichkeit führt. Verlorenes Wissen oder eben Wissen dazu, zu einer Interaktion mit dem Göttlichen.
Und damit auch ein Ausbruch aus dieser Welt, in der wir leben, ne?
Ja, nur es ist jetzt nicht Atlantis oder Hyperborea oder ein Weiser in Tibet, der über dieses ganze Wissen verfügt, sondern dieses ganze Wissen existiert einfach in einer parallelen Dimension.
Es existiert in unserer Dimension und mit diesem Wissen in unserer Dimension, wenn du es richtig einsetzt, kannst du in die andere kommen quasi.
Ja, ganz genau. Mhm. Genau. Und das wäre eben, jetzt kommen wir endlich zum Römischen Reich, das wäre mit dem Römischen Reich verloren gegangen. Also bevor alles verchristlicht wurde, hätte es eben diese paganistische Welt gegeben, in der das Wissen vorhanden war, sich zwischen den schlechten und den guten Welten. Er benutzt irgendwann den Terminus Black Iron Prison, den ich witzigerweise letztens bei The Callisto Protocol, das habe ich gezockt, und das große, große böse Weltraumgefängnis heißt Black Iron Prison. Das wäre eben diese Welt der Versklavung und der Unterjochung, die wir teilweise hinter uns gelassen haben, die aber noch nicht komplett, also die wird quasi langsam überschrieben in seiner Denke, dass man nicht in dieser Höllenwelt wohnt, aber dass die letzten Zeichen davon immer noch nicht ganz ausgemerzt sind. Und dieses Wissen, wie man zwischen diesen Ebenen oder diesen Welten und diesem göttlichen Königreich sich bewegt, wäre eben verloren gegangen mit dem Römischen Reich. Und
also da hätte ich tatsächlich mit ihm eine Diskussion angefangen, warum er das auf die Römer zurückführt, nicht auf die Griechen, weil die Griechen tatsächlich coole Orakel hatten und eine Kultur, wo jeder Ort quasi seinen eigenen Orakel, also bisschen überspitzt gesagt, wo es viele unterschiedliche Orakelschreine gab und so. Und die Römer waren ja danach eher die, die diese ganzen Sachen so ein bisschen eingehegt haben, die quasi aus der Eingeweideschau kamen ursprünglich und dann aber so Birdwatching betrieben haben, einfach professionalisiert und so eine Art Pseudowissenschaft entwickelt haben. Aber die römische Art, mit dem Jenseits zu kommunizieren, ist in der Antike mit eine der lustigsten, finde ich. Da müssen wir mal eine eigene Folge drüber machen, über Vogelschau und die Auguren und so, weil es gab einfach eine qualifizierte Priesterklasse, die sich nur mit Vögeln beschäftigt hat und irgendwo in Hütten rumlag und durch so kleine Löcher in der Decke geguckt hat und geschaut hat, in welchen Winkeln da die Vögel drüber fliegen und wie viele und so. Und daraus dann wissenschaftlich die Zukunft abgeleitet haben. Und die berühmten Hühner des Krieges in Rom, dass man eben die Hühner füttern, die Auguren mussten die Hühner des Krieges füttern und wenn die Hühner gefressen haben, dann konnte man den Krieg ziehen und gewinnt. Und wenn die Hühner nicht gefressen haben, dann hat man den Krieg verloren. Und also deswegen wundere ich mich mit den Römern, wenn Philip K. Dick so auf die römische Auslegung von quasi Transzendentalität stand, dann hätte er wahrscheinlich weniger Drogen nehmen und mehr Hühner füttern sollen.
Ja. Also das überschneidet sich so ein bisschen mit dem, was er halt vorgibt, wirklich erlebt zu haben. Also vermischt sich dann mit Erinnerungen und mit Träumen und Visionen. Also ich habe hier in diesem Last Interview Buch einen Ausschnitt, wo er eben sagt, dass er sich an eine frühchristliche Vergangenheit von sich erinnern konnte, wo er in einer Höhle unterm Kolosseum ermordet worden wäre. Also
er war Paul, er war der heilige Petrus, oder wie? Weil das Grab von quasi Petrus wurde ja quasi dort vermutet und deswegen wird der Vatikan dann auch dort gegründet und so, weißt du? Also das ist ja so, ganz, ganz frühes Christentum und dann Petrus als Fels, auf dem diese Kirche gebaut wurde, das Grab von ihm anscheinend im Vatikan. Also ich würde sagen, er impliziert damit ein bisschen, dass er vielleicht Petrus war.
Na, also er wollte dem Interviewer damit erklären, warum er als Kind Schluckbeschwerden hatte. Weil ihm die Kehle durchgeschnitten worden ist in seiner vorchristlichen Vergangenheit.
Oh mein Gott, eine dramatische Erklärung für so ein für Schluckbeschwerden. Ja. Also, zum Glück hat er keinen Durchfall gehabt als Kind. Ich weiß nicht, worauf er das zurückgeführt hätte.
Also er meinte, es war so schlimm, dass er wirklich an Mangelernährung gelitten hat als Kind, weil er einfach, er konnte kein Essen runterschlucken und dann hat das irgendwann in 1974 oder so plötzlich Sinn gemacht und dann haben sich die Feben verbunden. Also 74 war generell ein interessantes Jahr, weil er dort als Folge von einer Weisheitszahn-OP und der Behandlung mit Sodium pentotal so eine kosmisch-mystische Erfahrung hatte, die er dann in den nächsten Büchern bis zu seinem Tod wirklich richtig manisch versucht hat aufzuarbeiten und zu erklären. Er hat eine Apothekenlieferung bekommen von einer jungen Frau, die ihm eben dieses Sodium-Pentotal gebracht hat. Und er ist an die Tür gegangen und sie hatte diesen christlichen Fischanhänger umhängen. Und diese Begegnung, also er ist dann auf seiner Couch zusammengebrochen mit wahnsinnigen Kopfschmerzen und hat einen pinken Laserstrahl gesehen, den er dann auch in den nächsten Jahren immer wieder gesehen hat, mit dem er auch kommuniziert hat, der ihm Visionen gebracht hat, Dinge über die Zukunft erzählt hat. Das war für ihn dann quasi so ein Erweckungsmoment und dieses Zufüttern von vergangenen Informationen und Erinnerungen. Er hat das dann in der Valis-Trilogie verarbeitet. Also es gibt diese drei Bücher, einmal The Divine Invasion, Valis und The Transmigration of Timothy Archer. Und Valis steht für Vast Artificial Living Information System. Glaube ich. Und das wäre eben eine Form von Wissen oder von größerer Entität, die ihm durch diesen pinken Laserstrahl Wissen zukommen lässt. Zum Beispiel, dass sein Sohn einen Leistenbruch erleiden wird, was dann tatsächlich auch passiert ist. Also er hatte dann immer wieder so Momente, wo er das belegen konnte, dass er irgendwie kontaktiert wird oder ausgewählt ist. Dieses Wissen zu erhalten. Er hat dann auch rückblickend gemerkt, dass Bücher, die er schon geschrieben hat, zum Beispiel eben Flow My Tears, The Policeman Said, dass das auch sehr biografisch ist und eigentlich Bezug hat zur Rückkehr von Christus. Dass er eben sagt, diese alternative Welt, also wir erinnern uns, dieser Jason Taverner wacht auf und niemand weiß mehr, wer er ist. Dass das wieder ein Hinweis darauf gibt, dass es verschiedene Parallelwelten gibt und dass es eben auch eine Welt geben könnte, in der das Civil Rights Movement gescheitert ist, wo Nixon Präsident bleibt und so weiter. Also dass er der Meinung war, es gab diese alternativen Realitäten, in denen diese Verbesserungen, diese gesellschaftlichen Verbesserungen eben gescheitert sind und dazu beigetragen haben, dass es diese Black Iron Prison Welt gibt. Also das...
Die Dystopie quasi. Also die,
ja.
Das ist keine richtige Dystopie, sondern eigentlich ist es eine dystopische Alternativ- Parallelrealität. Die Dystopie ist immer so in die Zukunft projiziert, aber es könnte quasi auch, also zum gleichen Zeitpunkt in der anderen Welt, wo es eben anders lief. Andersrum könnte man wahrscheinlich auch argumentieren, optimistischer. Dann müsste es natürlich auch die Parallelstränge geben, in denen alles besser lief, es keinen Kolonialismus gab.
Ja.
Die Europäer, als sie das erste Mal irgendwo anders hingefahren sind, der Meinung waren, ach, vielleicht kann man einfach auch mal hier, keine Ahnung, sich vorbeikamen, sich nett irgendwie für die Kulturen interessiert haben und auf einem Friede, Freude, Eierkuchen dann ja. Gemeinsam kooperativ Gewürze angebaut haben oder keine Ahnung, weißt du? also da würden mir schon so ein paar Punkte einfallen, wo man sagen könnte, keine Ahnung, es gibt im Christentum keinen Paulus oder Paulus verbreitet das Christentum, wie er das gemacht hat, aber ist positiv dem Sexualität gegenüber oder so. Keine Ahnung, also es gäbe so ein paar Knackpunkte, die wahrscheinlich einen extremen Einfluss auf den Rest der Weltgeschichte hätten. Weiß ich nicht, Buddha fällt mit 15 vom Pferd und wird niemals Wanderprediger oder so, keine Ahnung, ne? Finde ich extrem spannend, ist natürlich immer extrem also führt natürlich nie weit, weil wir nicht wirklich darüber springen können in diese Zeiten, aber diese Gedankenexperimente helfen uns manchmal auch, uns der Auswirkungen gewisser Momente irgendwie klar zu werden und zu sagen, warum war denn das so bedeutend? Was wäre denn gewesen, wenn das jetzt nicht passiert wäre? Ja.
Ja, gleichzeitig ist es auch unglaublich wichtig, um sich überhaupt eine bessere Zukunft vorstellen zu können, ohne die Fesseln der materiellen Welt, wie wir sie jetzt kennen, ohne an der Realität so festgehaftet zu sein. Ne? Das ist auch eine gute Gehirnübung und eine gute Übung, um sich auch in Optimismus und in Zuversicht zu üben, um sich eine Welt vorstellen zu können, in der diese ganze Scheiße, die im Moment politisch, gesellschaftlich abläuft, einfach anders laufen könnte, in der Geschichte was anders gelaufen ist und die Menschen unter diesen schlechten Entscheidungen, die vor Hunderten von Jahren getroffen wurden, einfach nicht mehr leiden müssen. Das ist so dieser Möglichkeit-Gedanke oder der Möglichkeitstrieb, der auch in uns steckt, der Innovation vorantreibt, der es auch möglich macht, nicht nur in so dystopischen Zukunften zu denken, sondern auch in vielleicht Utopien mal wieder zu denken. Aber dieser Gedanke von so Paralleluniversen, das ist ja ein ganz prominenter geworden, der jetzt in so der ganzen Science-Fiction-Kultur immer wieder aufgegriffen wird, den er dann jetzt wahrscheinlich... Hat er ihn als erster geprägt oder hat er das einfach am prominentesten vertreten? Aber es ist auf jeden Fall ein Gedanke, den wir immer wieder finden. Irgendwo.
Also ich glaube nicht, dass er das erfunden hat, aber er hat das auf jeden Fall, er hat das so ein bisschen er hat das so ein bisschen in den Alltag reingeholt, hatte ich immer das Gefühl. Deswegen fand ich das auch spannend. Ich hatte sonst nicht so viel mit Sci-Fi vorher zu tun. Aber gerade, dass es so sehr greifbar ist und eben nicht so Weltraum-Alien abgefahren ist, fand ich das immer besonders spannend. Eben weil es diese spekulative Fiktion ist, die so Tendenzen aufgreift und das weiterspinnt. Und es kann halt alles sein, kann möglich sein, man kann es halt nicht richtig belegen.
Ja, und in diesem Negativen, in dieser Dystopie, er hat ja tatsächlich wir haben jetzt über Utopien geredet, er hat selber wenige Utopien verfasst,
ja.
Philipp K. Dick. Aber mit diesem Argument, was du vorhin gebracht hast, dass es eben diese Parallelstränge gab, in denen es noch viel schlechter lief, dadurch und über die schreibt er dann, also keine Ahnung, Blade Runner oder so, dann in diesem negativeren Kosmos, ja, in dieser alternativen Realität, wo eben das Civil Rights Movement vielleicht niemals Erfolg hatte oder so. Und das drückt dann rückwirkend durch diese Dystopien wieder eine enorme Wertschätzung für unsere Welt aus. Also so habe ich noch nie über die Dystopien von Philip K. Dick nachgedacht. Ich dachte immer, es sind Projektionen auf die Zukunft, wie schlimm es mal werden wird. Wenn man das parallel anders sieht, so schätze die Realität, in der du steckst, weil es könnte auch Blade Runner sein, in der du parallel bist. Ne?
Es mahnt ja
eine Liebeserklärung an unsere Realität.
Und zum anderen mahnt es an, in welche Richtung sich unsere Gesellschaft verändern könnte, wenn manchen Tendenzen, die vielleicht schon vorhanden sind, auch gefolgt wird. Ne? Black Mirror, diese bekannte Serie, basiert ja auch genau auf diesem Prinzip. Die Welten, die dort gezeigt werden, ist eigentlich genau unsere Welt, ist genau das Bild, das diesem reichen Mann jeden Tag neu vorgehängt wird, nur mit einem kleinen Detail, das verändert wurde. Wenn falsche Entscheidungen getroffen wurden, wenn manchen Tendenzen Platz gegeben wird, sich zu entfalten und wenn manche Dystopien auch vielleicht in die Realität umschlagen. Also Science Fiction ist ja auch irgendwie immer so ein bisschen eine Gesellschaftstheorie und eine Form, die Gesellschaft, wie sie jetzt ist, zu verstehen, welche Tendenzen und Strömungen dort vielleicht auch vorhanden sind und die Gefahren auszuloten, die vielleicht auch davon ausgehen können.
Ja, also und manchmal führt es ja tatsächlich dazu, dass Sachen realisiert werden, die vorher nur die vorher wirklich nur Science Fiction waren. Also zum Beispiel der Laser ist ja nur erfunden worden, weil H.G. Wells sich den ausgedacht hat für Krieg der Welten. Und dann haben Leute einfach geguckt, können wir das bauen? Und dann ging das tatsächlich. Also das finde ich immer spannend. Das ist das Interessante an Sci-Fi.
Ja.
Und was mich auch H.G. Wells, manchmal ist es auch tatsächlich Inspiration für die Zukunft.
Ja. Was mich auf H.G. Wells, also dieses dialektische Verhältnis zwischen Realität und Fiktion, ne, war das nicht auf H.G. Wells mit dem Krieg der Welten?
Ja, der Mario dann in diesem, wo alle dachten, das wäre echt am Anfang.
Genau. Ja, genau. Auch die Form des Mediums, in der es dann dargeboten wird, spielt, denke ich, dabei auch eine Rolle. Ja, aber super spannend, dieses Verhältnis zwischen Fiktion, Realität und dann, was in der Zukunft tatsächlich aus der Fiktion gemacht wird und wie viel Fiktion dann doch zur Realität wird und inwieweit so Science Fiction oder generell auch Kunst Ansporn sein, um kreativ Lösungen zu finden für Probleme, die vielleicht existieren, die im Moment existieren und wo Lösungsangebote vielleicht auch in fiktionaler Form existieren und existieren werden in einigen Jahrzehnten.
Und ich finde gerade, wenn zum Beispiel ein Film wie Blade Runner oder eben die Buchform davon fragt, ab wann jemand ein Mensch ist oder was einen Menschen ausmacht, ist es ja auch gerade ein extrem aktuelles Thema mit AI, mit Sachen wie ChatGPT, dass du auch so diese Instagram-Bots, dass du wirklich lernen musst, ab wann habe ich mit einem Instagram-Bot zu tun, der mir einen sketchy Link schicken will und ab wann ist das tatsächlich ein Mensch. Also ich habe schon diese AI-Joe Rogan-Interviews gesehen, wo sie über Moneyboy sprechen und ich habe am Anfang nicht verstanden, dass das Fake ist. Die haben mich gekriegt damit so. Also das ist gruselig. Und es ist was sehr, sehr Reales jetzt geworden, dass man sich nochmal fragt, was eigentlich so einen Menschen ausmacht und was für ein Potenzial so eine künstliche Intelligenz hat, Dinge vielleicht besser zu machen als wir oder ob wir ein fehlerhaftes Design sind einfach als Mensch. Es gab doch auch, glaube ich, dieses Gespräch mit einer künstlichen Intelligenz, die dann irgendwann, oder habe ich, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich das auch im Podcast von euch gehört, dass die irgendwann auf den Trichter gekommen ist, naja, wenn man es so betrachtet, dann müssten die Menschen eigentlich ausgerottet werden, so, weil die zu fehlerhaft sind und alles Schlechte, was passiert ist, eigentlich menschlichen Ursprungs ist. Und die wollte dann so einen kompletten menschlichen Genozid anzetteln, von der reinen Logik her.
Der Algorithmus lügt nicht.
Ja, was hast du noch auf dem Zettel, Benny?
Also ich hatte so ein bisschen wirklich Schiss davor, diese orthogonale Zeit zu erklären, weil es wirklich so abgefahren ist und komplex. Und das macht es wirklich auch schwierig, weil er so viel gelesen hat und das er auch irgendwie belegen kann. Also nur mal so diese utopische Welt, die er sich vorstellt, dieses dritte Outcome, dieser dritte Zeitstrahl, ist für ihn Arkadien. Also das griechisch-römische paganistische, was eben vor den Christen war.
Da würde ihm Julius Evola wahrscheinlich zustimmen. Da haben wir wieder so eine ganz interessante Verbindung zu so ein paar rechten Ideologen des 20. Jahrhunderts, die sich ja auch quasi dann gewünscht haben, vor die Moderne zurückzugehen und dann am besten auch noch vor die Industrialisierung zurück wollten in eine Gesellschaft, wo alles anscheinend seinen Platz hatte.
Und alle auch begeistert waren vom Gnostizismus und den Katharern oder Manichäern, anderen gnostischen Strömungen.
Genau, da hat dann jeder sein Fabel, das er halt zurückinterpretiert. Ne? Für Evola waren es irgendwie die römische Paganismus, glaube ich, auch schon. Oder so ein neuer esoterischer Religionsglaube, den er aufbauen wollte. Für die Ariosophen waren es irgendwelche erfundenen germanischen Priester. Und Für andere ist es Arkadien.
Aber die Idee ist ja immer die gleiche und da geht es gar nicht um den Gnostizismus oder um die konkrete geschichtliche Realität, sondern was dann als Gnostizismus oder als ursprüngliche Religion verkauft wird, ist halt ein Symbol für das Unverfälschte, für die Wahrheit, für das, was irgendwie jetzt im Verlauf der Jahrtausende verloren gegangen ist, verwässert wurde, was jetzt in den Strömungen des 21. Jahrhunderts sowieso komplett untergeht. Und was die Menschen verloren haben, vielleicht den Glauben an etwas, an eine Idee, die Menschen vereinen kann, an vielleicht eine Verbindung zu was Gottartigem, zu was die wiederum die Wahrheit und das Absolute symbolisiert. Also da geht es, glaube ich, wirklich weniger um die historische Realität als die Idee, dass es mehr gibt, als wir im Moment als Lösungen anzubieten haben. Was allerdings schon mal existiert hat, ob das jetzt in Atlantis war, ob das in Hyperborea war, ob das die Gnostiker waren, die dieses Wissen erkannt hatten, oder ob wir daran glauben, dass es Außerirdische waren, die dann die Pyramiden gebaut haben und die über dieses technische und darüber hinausgehende Wissen verfügt haben, das uns in unserem heutigen Zustand dabei helfen würde, wieder ein naturnahes, realitätsnahes Leben zu führen, was sich gerade allerdings so anfühlt, als würden wir in einer Riesensimulation leben, hätten keine Kontrolle über unser Leben und nur über dieses alte Wissen, das dort verloren gegangen ist, dieses zurückzuerlangen, haben wir auch wieder Kontrolle über uns, über unser Leben und darüber, wo unsere Zukunft uns hinführen soll.
Also ich war ein bisschen überrascht, wie anders er später in diesen mystischen Büchern dann eben von der Zukunft denkt, weil gerade wenn die Werke davor eher dystopisch waren, war er ab diesem Zeitpunkt eher so ein bisschen der Meinung, dass er selber diesen prophetischen Status hat, mit dem Erfolg, den seine Bücher hatten. Und dass er eben die gute Kunde verbreitet, dass dieses göttliche Königreich oder eben dieses Arkadien oder diese bessere Realität manifestiert wird und Leute, also die Menschen sich daran erinnern, dass das Römische Reich sich quasi heimlich über die Gegenwart drüber gelegt hat, also drüber gespielt hat, dass Nixon Caesar ist und dass sie sich so draufgesneakt haben.
So eine Zeitverschränkung würde das im Sci-Fi heißen wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja. Also so, dass er da jetzt langsam draufkommt und von diesem ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt, Vast Active Living Intelligence System eben kontaktiert ist, um das zu verbreiten, wie das funktioniert und dass sich langsam die gute Zeit über die schlechte Zeit drüber schreibt und dass man eben sich hinbewegt zu so einer Utopie. So habe ich das vor der Recherche vom Podcast eigentlich nie gesehen, weil Dick war für mich auch dann immer Dystopie, aber da ist er sehr optimistisch gewesen, bis er dann halt einfach gestorben ist.
Aber das ist doch schön, dass eine Behandlung beim Zahnarzt die Medikamente dazu quasi führen können, dass ein Mensch nochmal auf die späten Jahre zum Utopiker wird. Ja. Vielleicht sollte ich doch nochmal zum Zahnarzt gehen dieses Jahr, um mir dieses dystopisches Gefühl zu vertreiben, das ich in mir habe. Ich brauche einfach mal wieder gute Zahnarztnarkose.
Ist einfach ein spannender Typ gewesen. So. Viele Themen einfach. Ich hätte auf andere Sachen noch viel weiter eingehen können, aber ja, so gerade dieser Verschwörungsgedanke, der so immer Thema von eurem Podcast ist, dachte ich, es ist wie so eine Verschwörung gegen die Zeit und gegen die Realität. Neben natürlich dieser Paranoia vom Kalten Krieg, einfach die Verschwörung gegen das, was wir als Realität bezeichnen und dass das aufzudecken gilt. Da gibt es irgendwas, was alle vergessen haben oder was sie nicht wissen. Und das habe ich jetzt verstanden und so langsam mit meinen Büchern verbreite ich das. Das ist ja eigentlich das Gleiche, was auch Sektenführer tun oder Kultisten. Das fand ich, glaube ich, am passendsten für den Podcast.
Ja, und es ist eine spannende Frage, die ich neulich irgendwo gelesen habe, nämlich wie würde denn die moderne, die Verschwörungskultur heute aussehen im 21. Jahrhundert, wenn Matrix nie produziert worden wäre? Ja. Und ich glaube, die gleiche Frage können wir uns für Philip K. Dick stellen. Wie würde denn die heutige Verschwörungsszene aussehen, wenn der einfach einen normalen Job gemacht hätte, anstatt Amphetamine zu ballern und 60 Seiten am Tag zu schreiben? Das hat auf jeden Fall, ist auf eine Art und Weise genau diese großen Momente, die Philip K. Dick immer wieder erwähnt, die historisch dann eben zu einer Veränderung geführt haben, vielleicht zu einer neuen Timeline. Ne? Seine Werke und sein Leben haben auf jeden Fall zu einer neuen Timeline geführt, in der wir leben und in der Verschwörungsgedanken einen spezifischen Diction Anstrich angenommen haben. Unter anderem, es gibt natürlich noch andere große Einflüsse, aber diese Matrix-Idee ist ja nicht nur in der Sprache der Verschwörungsszene mit der Blue und der Red Pill oder dann der Brown und der Black Pill. Also man müsste sich andere Metaphern und Analogien suchen, um zu beschreiben, was da beschrieben wird, wenn man diese popkulturellen Referenzen nicht hätte, die alle kennen. Genau.
Ja. Wobei man ja auch sagen muss, Matrix ist ja auch nichts anderes als eine moderne Form des Höhlengleichnisses von Platon wiederum. Ich finde, der Dick hat es wunderbar geschafft, philosophische Konzepte, philosophische Gedanken, philosophische Überlegungen dann auch in so eine Alltagssprache oder in so eine Science-Fiction-Sprache zu übersetzen, die irgendwie allen Menschen zugänglich sind und vielleicht dadurch auch so ein Grundgefühl vermittelt, das eben in dieser Gesellschaft zu dieser Zeit eben vorhanden war, in der Zeit der Paranoia, in der Zeit des Kalten Krieges, in der Zeit des Red Scares oder dann die Satanic Panic, die da noch draufgesetzt wurde. Also ein unglaubliches Gefühl von Unsicherheit und daraus entstand natürlich ein unglaubliches Bedürfnis nach Sicherheit. Und aus diesem Zwiespalt zwischen Unsicherheit und Sicherheit und den existenziellen Fragen dieser Zeit konnte Philip K. Dick dann durch seine Science-Fiction-Romane genau dort anzapfen und auf der Unsicherheit der Menschen noch eine viel größere existenzielle Krise oder existenzielle Fragen aufwerfen, die natürlich die Philosophen der Antike schon aufgeworfen haben, die auch in der Aufklärung und dann auch mit der Descartes oder Voltaire, Leibniz aufgeworfen wurden, konnte er neu stellen und die Menschheit irgendwie auch neu verhandeln lassen, weil sie nicht an Aktualität, nicht an Dringlichkeit oder an Bedeutung verloren haben, sondern wichtiger denn je sind. Und wie wichtig die Frage auch für die Menschen sind, sehen wir natürlich auch an den Verschwörungstheorien zur heutigen Zeit. Das sind ja letzten Endes auch philosophische Fragen, die auf eine sehr absurde Art und Weise geklärt werden. Aber im tiefsten Inneren sind es philosophische Fragen, nämlich: Was ist überhaupt Realität? Wer entscheidet, was Realität ist? Ist es Wissenschaft und Politik oder ist Realität irgendwie mehr? Ist es mein subjektives Empfinden, das Empfinden, dass in unserer Gesellschaft irgendwas nicht richtig läuft? Wie sollte unsere Gesellschaft sein? Was gehört dazu, ein gutes Leben zu führen? Heißt, ein gutes Leben zu führen innerhalb des Systems, das offensichtlich ungerecht ist, ein Leben zu führen und dieses System zu unterstützen? Oder heißt, ein gutes Leben zu führen, möglichst autark zu leben, aus der Gesellschaft auszusteigen und neue Wege zu finden, die Realität auch mit eigenen Worten zu beschreiben. Auf welche Irrwege das führen kann, das sieht man ja an diesen modernen Verschwörungstheorien, an QAnon oder anderem. Aber grundsätzlich sind das alles philosophische Fragen, die man auch beantworten kann durch Science Fiction, die man beantworten kann durch Verschwörungstheorien.
Aber ich meine genau den Punkt, man kann das beantworten mit Science Fiction oder mit Verschwörungstheorien. Und Philip K. Dick hat hin und wieder mal beide Wege beschritten, aber meistens sich für den Sci-Fi-Weg entschieden. Und das ist eine schöne Auseinandersetzung, die auch irgendwie produktiv ist, weil das über seinen Tod hinaus und über Leute inspiriert hat, sich Gedanken zu machen und seine Gedanken auch weiter zu verfolgen und davon inspiriert wurden. Und wenn dein persönliches Gefühl von Alienation, von Nichtzugehörigkeit dazu führt, dass du Generationen von Künstlern zu großartigen Kunstwerken irgendwie auch anstiftest und ganze Generationen mitprägst, dann ist es in meinem Empfinden eine deutlich produktivere und irgendwie auch langfristig fruchtbarere Auseinandersetzung mit dem persönlichen Gefühl des Nicht-Dazugehörens, wie wenn ich sage, das ist die Schuld von irgendeiner Minderheit, die ich da eben am Schalter sehe und die muss ich jetzt halt irgendwie bekämpfen. Und dass das eine Gratwanderung ist und dass ihr das nicht immer richtig hinbekommen habt, da oft, ne, gerade mit dem Kollegen anschwärzen beim FBI, ist klar, aber er hat sich größtenteils auf jeden Fall für den richtigen Weg entschieden, damit umzugehen, ja, wahrscheinlich. Ja, so ein schönes Schlusswort, oder? Vielen Dank, Benny, dass du heute da warst. Und
jo.
Ich hatte viel Spaß und habe viel gelernt auf jeden Fall nochmal und muss jetzt ein paar Philip K. Dick Bücher mir bestellen.
Ja, vielen Dank für deinen Besuch, für deinen tollen Vortrag, für deine Einblicke in die Gedankenwelt und literarische Welt Philip K. Dicks. Ich habe es auch sehr genossen und ich hoffe, du wärst das bald mal wieder.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja, du kannst, also wenn sich die Leute in den YouTube-Kommentaren nicht zu doll über dich beschweren, dann haben wir bestimmt mal wieder auch was Literarisches, wo zum Beispiel Allen Ginsberg, die Folge kann ich mir immer noch mal gut vorstellen, dass wir das zusammen mal besprechen. Das wäre, glaube ich, ein lustiges Gespräch. Quasi unsere Diskussion aus dem zweiten Semester Literaturstudium fortsetzen. Hier im Podcast Jahre später. Und ja, ansonsten abonniert uns, folgt uns, lasst uns eine gute Bewertung da, wo immer ihr uns hört. Auf Spotify haben wir jetzt bald 100 Bewertungen, die würde ich gerne noch voll machen. Also bitte haltet euch ran. Und vielen Dank an alle, die uns auf Patreon unterstützen natürlich. Und bis nächste Woche.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.